Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen. Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa wurde im vergangenen Jahr mit dem Essaypreis Tractatus des Philosophicum Lech ausgezeichnet. Er hat den Preis exemplarisch für sein Werk Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, erhalten. Die Jury von Lech begründete ihre Entscheidung damit, dass Hartmut Rosa mit seiner über 800 Seiten starken Abhandlung Außergewöhnliches gelungen sei. Sein Buch könne als stimmige Weiterentwicklung verstanden werden. Und eine der Thesen von Hartmut Rosa lautet: Du musst, wir müssen uns ständig steigern. Sonst bist du, sind wir raus.
Das bedeutet für uns als Individuen, wir müssen an dem Ort, an dem wir sind, ständig rennen, damit wir nicht zurückrutschen. Das sieht man auch an so Kleinigkeiten. Man sieht es eigentlich an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel finde ich schon mal hochinteressant, das lässt sich in jedem Betrieb, in jedem, sogar in jedem Sportverein festhalten. Ich finde, genau diese Logik sehen Sie in jeder Schulklasse eigentlich. Also bevor die Schüler und Schülerinnen irgendeinen Abschluss machen, die Matura zum Beispiel, sagt man ihnen, ihr müsst schon wissen, wo ihr anfangt zu studieren. Und selbst sagen die ganzen Berufsberater immer, auch wenn ihr ein freiwilliges soziales Jahr machen wollt, ihr müsst es längst unter Dach und Fach haben, bevor ihr fertig seid mit dem Abitur oder der Matura, sonst seid ihr zu spät dran. Und dann fängt man vielleicht an zu studieren und bevor man mit dem Bachelor fertig ist, muss man schon wissen, was man für den Master tut. Und bevor man mit dem Master fertig seid, vielleicht müsst ihr wissen, was ihr mit dem Abitur macht. Und diese Logik ist überall da. Bevor ein Projekt fertig ist, muss ich wissen, was ich als mit dem nächsten mache, sonst rutsche ich zurück und verliere meinen Platz.
Der Soziologe offenbart schon im Eröffnungssatz die Kernthese: Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung.
So bin ich eigentlich auf das Resonanzbuch gekommen, weil meine These war, Beschleunigung führt zur Entfremdung, wir können uns die Sachen nicht mehr aneignen, Welt nicht zum Sprechen bringen, in ein positives Verhältnis setzen.
Hartmut Rosa haben wir Ihnen in der Fokussendung im Oktober 2016 mit seiner Dankesrede von Lech vorgestellt. Und die Resonanzstaffette wurde im April dieses Jahres an die 8. Tage der Utopie im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast weitergereicht. Resonanz ist in Physik und Technik das verstärkte Mitschwingen eines schwingfähigen Systems.
Ich nenne es eine Resonanzbeziehung, an der wir uns in Resonanz fühlen mit der Welt, und die Welt kann sein, den Menschen, die wir begegnen, die Dinge, mit an denen wir arbeiten zum Beispiel, oder die Musik, die wir hören, oder die Bücher, die wir lesen.
Hartmut Rosa eröffnete in Arbogast nochmals einen vertiefenden Blick darauf, was er unter Resonanz versteht. Auch darauf, wenn er davon spricht, dass wir die Welt in Reichweite bringen. Wie nehmen wir Bezug auf das, was wir Welt und Leben bezeichnen?
Ich habe neulich ein interessantes Interview mit einem Pianisten gelesen. Der wurde gefragt, ob es ihm nicht langsam langweilig ist, immer die Mondscheinsonate zu spielen. Ja, weil natürlich kann ich das irgendwann komplett verdinglich tun. Ja, ich hau's halt runter. Aber er hat gesagt, nein, er hat das Gefühl, je länger er spielt, umso rätselhafter wird es ihm. Ja, das sagt jedes Mal was anderes. Es klingt auch jedes Mal anders. Was bedeutet, es entwickelt sich immer eine dialogische Beziehung. Ich merke, dass das, was ich tue, eine Antwort auslöst.
Die Resonanzerfahrung meint nach Hartmut Rosa auch Musik.
Resonanzerfahrung bedeutet, wir beide Seiten sprechen mit eigener Stimme und verändern sich dabei.
Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für allgemeine und theoretische Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena und seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Die Schwerpunkte seiner Forschung und seiner Analysen standen auch am Beginn seines Vortrags bei den Tagen der Utopie in St. Arbogast. Die Zielsetzung: Entwürfe für eine gute Zukunft. Diese begeisterten Hartmut Rosa für das Festival.
Ich kenne das Festival noch nicht so gut, aber alles, was ich bis jetzt darüber weiß, finde ich unglaublich interessant eigentlich und auch unglaublich attraktiv. Ich finde es schon aus zweifachen Gründen, dass Sie das Festival für eine gute Zukunft nennen und auch Tage der Utopie. Gute Zukunft und nicht bessere Zukunft, weil besser immer schon im Steigerungsmodus ist. Ja, über das hinaus, was wir schon haben. Da liegt genau ein Problem, meine ich, der gegenwärtigen Gesellschaft. Und ich glaube aber auch, dass wir das natürlich brauchen. Wir müssen wieder sowas wie eine Vision haben, wenigstens ein Gespür dafür entwickeln, eine Idee, wo wir hinwollen könnten, was es überhaupt wert wäre, als Ideal angestrebt zu werden. Weil es ist gerade auch an der Uni und bei uns in der Soziologie natürlich leicht, Gesellschaft zu kritisieren. Ich finde, das machen wir jetzt schon ziemlich lange, ziemlich erfolgreich. Aber es ändert sich nichts. Eigentlich ist Gesellschaft immun gegen diese Art von Kritik. Wir diskutieren das auch immer. Das ist wirklich eine spannende Frage. Also wir wollen gerade an den Universitäten, wo ich arbeite, Jena und Erfurt, darüber nachdenken, wie es eigentlich dazu kommt, dass manchmal sich soziale Praktiken immunisieren gegenüber Kritik. Ja, also alle sind sich einig, etwas ist schlecht, zum Beispiel Fliegen, und trotzdem fliegen wir jedes Jahr mehr, ne, kollektiv gesprochen. Oder auch zum Beispiel CO2-Ausstoß, sind sich alle längst einig, dass es schlecht ist. Es gibt Billionen von Büchern und es gibt überhaupt niemand, der sagt, ich finde CO2 super. Ne? Trotzdem stoßen wir jedes Jahr mehr aus. Und es kommt sogar zu ganz idiotischen Sachen, wie zum Beispiel diese Kaffeekapseln da aus Aluminium. Das ist ja nicht so, dass wir die ja aus Jahrhunderten gewöhnt und eingeübt wären und deshalb fällt es uns schwer, die aufzugeben. Das ist man muss wirklich mal darüber nachdenken. Ich meine, wir wissen alles, was wir wissen müssen darüber, wieso das eigentlich unsinnig ist. Und trotzdem verbreitet sich inzwischen mehrere Milliarden dieser Kaffeekapseln, werden jedes Jahr produziert. Und ich will gar nicht sagen, guck mal die bösen Menschen. Ich will verstehen, was da los ist. Und übrigens, der erste Punkt, an dem ich da ins Grübeln kam, waren die Wärmestrahler, die da draußen die Fußgängerzonen erhitzen. Da war das auch so. Ich meine, alle reden vom Global Warming, von der Klimakatastrophe. Alle wissen, wie problematisch das ist. Alle sind auch ehrlich überzeugt, dass wir Nachhaltigkeit oben und unten, ja, in jedem Lehrplan steht das, in jedem Ministerium. Wir müssen was für Nachhaltigkeit tun. Und währenddem wir dieses Bewusstsein schon absolut hatten, kommen wir mit Wärmestrahlern in den Fußgängerzonen und alle möglichen Leute setzen sich dahin. Gut, was ich sagen wollte, ist deshalb, wir brauchen, glaube ich, einen Sinn dafür, wo wir hinwollen, damit wir diese Praktiken auch wieder öffnen, wieder erreichbar machen überhaupt für Kritik. Ich will Ihnen gerne, also die Idee, ich habe nicht die perfekte Utopie. Ich glaube, vielleicht kann man die auch nicht alleine machen. Auch deshalb braucht man so ein Festival, wo vielleicht auch Resonanzen entstehen, dass man gemeinsam auf die richtigen Lösungen kommt und auch auf institutionelle Lösungen insbesondere. Aber ich habe eine Idee, was uns beim Umbau als Kompass dienen könnte und das will ich gerne mit Ihnen diskutieren. Die Idee ist natürlich die Resonanzidee. Ich will aber damit anfangen, noch mal ganz kurz zu skizzieren, wo meiner Ansicht nach das Problem liegt. Ich meine, man darf es auch nicht übertreiben, was ich gelegentlich tue, andere auch, indem man so tut, als sei die Gesellschaft nur schlecht. Ist sie ja gar nicht. Aber es gibt problematische Züge an ihr. Und die will ich ganz kurz darlegen und dann die Richtung auf eine Lösung einschlagen. Also ich glaube, die moderne Gesellschaften, die sind so verfasst, dass sie sich nur durch Steigerung in ihrer Struktur erhalten können. Ich nenne das Prinzip dynamischer Stabilisierung und meine damit, dass wir eigentlich gar nicht so sehr von der Gier getrieben sind. Ja, manchmal denkt man auch von uns, ja, wir wollen halt immer höher, immer schneller, immer weiter und das ist das Problem. Ich glaube schon, dass diese Sehnsucht nach Vergrößerung, ich will im zweiten Schritt ganz kurz darlegen, welche Sehnsucht das ist, da eine große Rolle spielt. Aber heute ist es eigentlich anders. Ja, wenn in Österreich oder in Deutschland oder in der EU oder in der Welt die Weltbank sagt, wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir müssen alles tun, damit das Wachstum wieder in Gang kommt oder in Schwung bleibt, dann ist die Idee eigentlich nicht in erster Linie, jedenfalls nicht in Österreich und Deutschland, dass wir eigentlich an irgendwas Mangel hätten, ja, dass wir nicht genug Autos oder nicht genug Brot oder nicht genug Computer oder nicht genug Kleider hätten, sondern wenn wir nicht wachsen, können wir nicht das erhalten, was wir haben. Ja, dann verlieren wir die Arbeitsplätze, dann schließen die Firmen, dann können wir den Sozialstaat nicht mehr halten. Also die Idee ist dann, also dann bricht der Sozialstaat sozusagen, lässt sich nicht erhalten, dann kommt es zu einem Haushaltsdefizit, am Ende kommt es zu einer Delegitimierung des politischen Systems, können wir alles schön in Griechenland beobachten. Sodass meine These inzwischen lautet, wir sind eigentlich angstgetrieben, gar nicht giergetrieben. Ja, wenn wir nicht schnell genug sind, wenn wir uns nicht steigern, Sie hatten das schon erwähnt, dann haben wir nächstes Jahr nicht mehr das, was wir jetzt haben. Dann eigentlich ist die Idee, dann können wir uns nicht mehr halten. Und man kann seit einiger Zeit eigentlich in der globalen Diskussion immer wieder diese Angst hören. In den USA, in Japan, in Westeuropa und inzwischen auch in BRIC-Staaten oder so, in Brasilien oder anderswo. Wenn wir nicht mehr für Bildung tun, wenn wir nicht mehr in die Infrastruktur investieren, dann fallen wir zurück und rutschen wir zurück. Ja, das führt zu dem Bild der Rolltreppen nach unten, gegen die wir anlaufen müssen. Ja, jedes Jahr ein bisschen schneller, Weil wenn wir sagen, jetzt ist es genug, ich würde wirklich sagen, meine Krisendiagnose lautet, wir haben nun systematisch die Plateaus oder die Nischen erodiert, sodass man mal sagen könnte, jetzt ist es genug, mir reicht das jetzt. In dem Moment, wo Sie das sagen, sind Sie im Prinzip auf dem Weg nach unten. Ne? Ihre Kenntnisse veralten, Ihre Kapitalausstattung, kulturell, sozial, sonst wo, geht zurück. Ja? Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die sich nur dynamisch stabilisieren kann, und das bedeutet für uns als Individuen, wir müssen an dem Ort, an dem wir sind, ständig rennen, damit wir nicht zurückrutschen. Das sieht man auch an so Kleinigkeiten. Man sieht es eigentlich an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel finde ich schon mal hochinteressant, wo man Nischen erodiert. Das lässt sich in jedem Betrieb, in jedem Sportverein festhalten. Ja, Jogi Löw, der deutsche Bundestrainer, hat mal gesagt, ich weiß nicht, Löw oder Klinsmann, nach 2006, sie hätten eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt, mal innezuhalten und sich über das Erreichte, damals sind sie Dritter geworden, die deutsche Fußballnationalmannschaft, zu freuen und innezuhalten, sondern die WM war noch gar nicht zu Ende, ging schon die Vorbereitung wieder los für die neue Saison. Und da könnte man sagen, na gut, Profifußballproblem. Ja. Aber ich finde, genau diese Logik sehen Sie in jeder Schulklasse eigentlich. Was ich sagen will, ist, natürlich kann man erstmal sagen, das hängt auch am Wirtschaftssystem. Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ist so verfasst, dass es sich nur durch Steigerung erhalten kann. Das sieht man in dieser einfachen Marx'schen Formel GWG-Strich. Geld wird nur investiert als Kapital. Jemand macht nur einen Kaffee investiert in eine Tankstelle oder in ein Hotel, wenn es Aussicht darauf gibt, dass mehr rauskommt, als reingesteckt wurde. Ja, G-Strich heißt mehr, ist sozusagen der Mehrwert in Form von Profit, Rente, Gewinn. Die Unterschiede können uns jetzt egal sein. Aber eigentlich kommt wirtschaftliche Aktivität nur in Gang, wenn es ein Versprechen auf Steigerung gibt. Und interessanterweise finden wir diese Logik, das Neue muss über das Alte hinausgehen, auch in der Wissenschaft, auch in der Kunst, auch in der Politik. Wir können uns in allen Bereichen nur durch Steigern erhalten. Das führt in meiner Diagnose zu sowas wie einem stahlharten Gehäuse, das ist ein Begriff von Max Weber, und der hatte durchaus sowas im Sinn. Das eben heißt, so wie Sie hatten den Kernsatz vorhin schon zitiert, egal wie stark unsere Wirtschaft dieses Jahr ist, nächstes Jahr müssen wir wachsen, sonst gehen wir den Bach runter. Ja? Egal wie schnell sie dieses, es geht nämlich kollektiv und individuell. Egal wie schnell sie dieses Jahr laufen, nächstes Jahr muss noch ein Zahn draufkommen. Ja? Und egal wie kreativ wir heute sind, nächstes Jahr noch ein Zahn drauf. Und das Problem ist, das ist genau das Problem, das ja hier mit dem Motto auch angesprochen wird. Wir laufen eigentlich nicht mehr auf den Zielhorizont zu, der das mal angetrieben hat. Ja. Die bessere Welt, die Neuzeit ist ja eigentlich ein christliches Versprechen gewesen, dass wir die neue Zeit schon hienieden selber bauen und schaffen. Ja, solange man da die Hoffnung hat, durch Wirtschaftswachstum überwinden wir Knappheit, durch technische Beschleunigung überwinden wir Zeitnot, durch Wissenschaft verringern wir die Unwissenheit über die Frage, wie wir leben sollen. Da gab es eine Ziellinie, wenigstens die Idee. Und es gab übrigens auch im Alltagsleben immer noch Ziellinien, zum Beispiel Abitur, zum Beispiel Studienabschluss oder so etwas. Aber wenn ich das mal erreicht habe, dann habe ich ein Plateau, unter das ich nicht mehr zurückrutschen kann. Und das haben wir alles abgeschafft. Ja, jetzt heißt dynamische Stabilisierung, nur noch durch Steigerung kann man erhalten, was man hat.
Es bedarf unserer menschlichen Kraft, unserer Kreativität und unserer Hoffnungen, um uns und die Welt zu verstehen und in die entsprechenden Bahnen zu lenken. Für den Soziologen Hartmut Rosa stellt sich die Frage, was ist es in uns, was zu diesem Steigerungswahn und zu dieser Eskalationslogik passt?
Meine neue Formel lautet, oder meine neue Idee lautet, dass wir, Sie und ich und wir alle eigentlich getrieben sind in unserem Kern, übrigens auch in unserem Weltverhältnis, ja, deshalb Soziologie der Weltbeziehung, von der Idee, dass wir unsere Weltreichweite vergrößern wollen, dass genau darin das Glück liegt, ja, mehr Welt verfügbar machen. Wenn man sich überlegt, von was träumen wir übrigens schon, Jugendliche zum Beispiel, Erwachsene auch, von was träumen wir politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich? Ich glaube, die Antwort ist eigentlich immer die gleiche, dass wir mehr Welt verfügbar machen können, in Reichweite bringen, erschließen können. Was meine ich damit? Man kann das kollektiv und individuell erklären. Zum Beispiel, wenn Sie sich die Wissenschaft angucken, da gibt es natürlich die Hoffnung, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind getrieben von der Idee, zum Beispiel mit neuen Teleskopen und Satelliten weiter hinaus ins Weltall zu gehen und zu schauen, ja, mehr Welt erreichbar zu machen, mit den Mikroskopen tiefer in die Substrukturen der Materie, in die Partikel zu gucken, ja, oder genauer in die Organe, das genauer verstehen, welche Prozesse da ablaufen in den Drüsen und Hormonen und anderswo. Und damit die Sachen wissbar zu machen, tendenziell regulierbar zu machen, irgendwie in Reichweite oder Kontrolle zu bringen. Ich glaube, man kann sagen, die Moderne wird von Anfang an getrieben von der Hoffnung. Ja, wahrscheinlich steht sie auch schon hinter Kolumbus und der damaligen Entdeckerfahrt nach Amerika und anderswohin. Mehr Welt erreichbar machen, zugänglich machen. Ich glaube, damit kann man erklären, wieso zum Beispiel Geld, nicht nur als Kapital, sondern eben auch als Geld, so attraktiv ist für moderne Gesellschaften. So attraktiv, dass selbst die Milliardären hier nie genug haben. Ich habe mich über den Punkt immer gewundert und habe gedacht, irgendwie das muss eine Art von Geisteskrankheit sein, wenn du irgendwie, also wenn du Millionär bist, da kann ich noch verstehen, dass man versucht, Steuer zu hinterziehen, weil eine Million kann schnell weg sein. Aber wenn du Milliardär bist, ich dachte wirklich, ich meine, eigentlich muss man wirklich blöd sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst, ja nicht so gering ist. Aber eine Milliarde müsste doch genug sein, sodass man eigentlich einfach aufhören müsste. Aber gerade die haben superkriminelle Energien. Und die Frage ist also, kann man das irgendwie erklären? Und es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Milliardäre, für die Geld attraktiv ist, ja, sondern eigentlich für fast alle, ne, wenn es darum geht, Löhne zu verhandeln oder irgendwie sowas, oder eigentlich fast jede Aussicht auf entweder Geld machen oder Geld sparen, ist eine große Antriebskraft. Warum? Ja, das ist eigentlich mit dem Weltreichweitenvergrößerungsbegriff ganz einfach. Weil Geld ist das Zaubermittel des Welt in Reichweite Bringens. Ne, wenn Sie kein Geld haben, haben Sie eigentlich keine Welt in Reichweite. Ja? Sie können wahrscheinlich nicht mal an diesem Festival teilnehmen. Das Festival ist eigentlich außerhalb Ihrer Reichweite, weil Sie es sich nicht leisten können. Ja? Und die ganzen Bücher und die ganzen CDs, mit denen ich irgendwie immer anfange, weil ich mir von daher Welt erschließe, können Sie nicht kaufen und nicht zugänglich machen. Und Sie können nicht nach London fahren oder so. Wenn Sie aber reich sind, wenn Sie im Lotto gewinnen, steigt Ihre Weltreichweite deutlich an. Ja, dann können Sie zum Shoppen nach New York fliegen oder Sie können sich die Kreuzfahrt, von der Sie schon immer träumten, leisten oder eine Yacht kaufen oder das Häuschen im Grünen realisieren. Ihre Weltreichweite steigt. Das, was Sie systematisch Ihres machen können, was Sie sich aneignen, was Sie in Reichweite bringen, available, accessible, attainable, steigt mit dem Geld. Genau genommen würde ich wirklich sagen, das Geld, Sie können an Ihrem Kontostand abmessen, wie groß Ihre Weltreichweite ist, ganz buchstäblich. Ja. Je nachdem, was da drauf ist, so viel Welt können Sie sich in Reichweite bringen. Und dann ist es eigentlich klar, wieso der Milliardär oder Multimilliardär auch noch nicht genug haben, weil die Welt immer größer ist als das, was ich mit Hilfe des Geldes in Reichweite bringen kann. Also man kann an dem Beispiel schon sehr schön deutlich machen, wieso diese Verheißung, ist da irgendwie auch eine Verheißung drin, mehr Lohn zu kriegen oder im Lotto zu gewinnen? Was ist das für eine Verheißung? Ist ja erstmal nur eine Zahl. Genau genommen, wenn Sie im Lotto gewinnen, ändert sich nur eine Zahl auf Ihrem Konto. Wieso ist das für moderne Menschen interessant? Weil Sie damit Welt in Reichweite bringen. Und ich glaube, sage ich an der Stelle immer gerne, weil es mich wirklich überzeugt, dass das eigentlich unsere ganzen Technisierung immer zugrunde liegt, in eigentlich allen technischen Fortschritten oder Veränderungen, die wir anstreben, dass wir uns mithilfe der Technik mehr Welt in Reichweite bringen. Und ich meine nicht nur in absolute Reichweite, also man könnte irgendwie sagen, der Mond ist jetzt in unserer Reichweite, aber natürlich nicht in Ihrer und meiner. Ja, also wir können nachher nicht hinfliegen und eigentlich können wir mit dem Mond fast nichts machen. Ja. Also meine ich nicht nicht nur in so theoretischer oder absoluter oder einmaliger Reichweite, sondern in sowas wie alltäglicher Reichweite. Und was ich noch vergessen habe, warum ich dieses Festival auch liebe, ist, weil ich ja eigentlich, ich komme aus dem Hochschwarzwald, aus dem ganzen südlichen Hochschwarzwald, Feldberggebiet, und natürlich sind wir auch Alemannen, ja, eigentlich sind wir eine Art von Österreicher, habe ich mir immer gedacht, also die Habsburger waren da ja auch immer und schon als kleiner Junge habe ich immer von der Alemannenrepublik geträumt, ich könnte Ihnen auch gerne in Dialekt weiterreden, weil das würden Sie auch verstehen, aber mache ich jetzt mal nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, wir haben sozusagen ähnliche ländliche Strukturen. Und, aber das ist auch völlig egal, wo Sie herkommen. Ich finde, warum ist es interessant, die Verkehrsmittel sozusagen zu entwickeln? Ja, das kann man an der eigenen Geschichte sich gut deutlich machen. Warum ist es für ein Kind interessant, Fahrrad fahren zu lernen und ein Fahrrad geschenkt zu kriegen? Weil es dann ans andere Ende vom Dorf fahren kann, ja, in einer Art von alltäglichen Geschehen. Es kann dann eben ruckzuck seine Freunde dort besuchen oder den, gut, also zum Bodensee ist vielleicht zu weit mit Fahrrad, weiß ich jetzt nicht genau, dürfte jedenfalls eine Herausforderung sein. Aber man kann in dem Dorf, wo ich herkomme, in Grafenhausen, da kann man dann zum Schlüchtsee fahren, welches eben ein schöner Badesee ist. Und wenn man das Moped hat, kann man bis zum Nachbardorf fahren. Und der Traum ist natürlich, irgendwann 18 zu werden und Führerschein zu haben, weil dann rückt ein wesentlich größerer Bestandteil der Welt in Reichweite. Ja, mit dem Auto kann ich dann eben ins Vorarlberg fahren oder an den Bodensee aus dem Schwarzwald gesehen oder von hier aus nach Zürich oder nach Innsbruck oder ich weiß nicht, wo man hingeht und vielleicht definitiv nicht hingeht, wenn man von hier kommt. Aber man sieht, dass ein Auto attraktiv ist, weil es die Reichweite vergrößert. Und das Flugzeug ist natürlich, und vor allen Dingen, das hängt natürlich jetzt auch mit dem Geld zusammen, ja, da interagieren die beiden. Wenn die Flugreise so teuer ist, dass ich sie mir nur einmal im Leben leisten kann, dann ist es sozusagen tendenziell attainable, aber nicht praktisch. Ja, ich komme da nicht hin. Aber wenn die Flüge immer billiger werden, dann ist Flugzeug natürlich das Mittel, mit dem London, New York, Paris, Tokio in Reichweite rücken. Ja, da sieht man, wie Technik getrieben wird von der Idee, ich vergrößere meine Reichweite. Das, was ich mir verfügbar mache, was ich erreichbar machen will. Man kann damit sogar so simple Sachen erklären wie, warum sie sich bis vor kurzem, jedenfalls vermute ich, eine Schallplattensammlung angelegt haben oder so. Ja, die Idee ist, ich kaufe mir jetzt, ich weiß nicht, was sie kaufen, sie können die Beatles kaufen, die Stones, Beethoven, Schönberg, Mahler, was immer. Ja, damit sie ihn zu Hause available, zugänglich, verfügbar haben. Wenn ich mal will, kann ich jetzt Mahler hören oder so. Und auch da hatten wir was Ähnliches übrigens wie bei dem Fliegen. Das ist natürlich immer billiger geworden. Ja, den ganzen Beethoven für 49,90 in der Drogerie oder so. Ja, da muss man nicht mehr Schnäppchen suchen. Macht man natürlich, jetzt habe ich den gesamten Beethoven da stehen. Ja. Das Dumme ist, wobei Beethoven ist ja nicht so groß, eigentlich hätte ich mit Mozart anfangen sollen, 178 CDs für 39,90, ging wirklich vor einiger Zeit. Das Problem ist jetzt, was soll ich denn jetzt davon hören? Ich habe eine ganz, ganz viel Welt erreichbar und verfügbar, aber eigentlich brauche ich ganz viel Zeit, um das jetzt durchzuhören. Dann höre ich eben nicht Mozart durch, sondern kaufe stattdessen noch Beethoven dazu, das geht viel schneller. Aber man kann wirklich sehen, dass wir solche Sachen machen. Das ist auch beim Bücherkaufen so. Na, da kaufen Sie den neuen Rosa, sehr empfehlenswert. Das Dumme ist, das Buch hat 800 Seiten. Ja, dauert viel zu lange. Also kaufen Sie lieber noch ein anderes. Und ich meine, der jetzige Stand, das haben Menschen mit Büchern gemacht, das haben sie mit Tonträgern gemacht, auch zum Beispiel mit Filmen, DVDs oder so etwas. Aber das neueste Prinzip eigentlich, Welt verfügbar zu machen, ist natürlich dieses Streamen, ja, Spotify und solche Geschichten. Da haben sie nämlich jetzt, das ist die gigantische auf einen Schlag Vergrößerung. Ja. Sie zahlen 9,90 € und haben 9 Millionen Musiktitel verfügbar. Ja, das ist wirklich ein genial. Ich glaube, man muss unser Leben, unsere Welt so verstehen. Da liegt natürlich auch eine große Verheißung drin. Deshalb kommt es sowieso. Ja, vielleicht ist jetzt eine Frage, wie alt Sie sind, aber für die Jüngeren ist schon klar, ich kaufe doch keine CD mehr. Ja, und auch keine DVD, kein Film mehr. Und eigentlich auch kein Buch. Bei Büchern ist noch ein bisschen, aber eigentlich natürlich dieses Prinzip, dass man die runterlädt, vielleicht nur für eine gewisse Zeit, bedeutet, ich mache mir die ganze Welt für ganz wenig Geld verfügbar. Ich bringe sie in Reichweite. Ich glaube, man kann sehr schön sehen am Geld, an der Technik, auch an einer Reihe anderer Sachen, dass diese Verheißung, Reichweite zu vergrößern, uns antreibt. Ja, deshalb ist auch, ich habe vorhin von der Einsicht gesprochen, ja, jede neue Technik, besonders in den letzten Jahren, aber eigentlich schon seit der Eisenbahn, wird immer mit Skepsis empfangen. Ja, diese seelenlosen Stahlrösser sind irgendwie schlecht für die Seele und für alles. Da waren die Menschen davon überzeugt. Und es gab Ärzte, die gesagt haben, das zerstört unser Gehirn. Diese Eisenbahn hat sich trotzdem durchgesetzt. Und jetzt haben wir die identische Diskussion mit dem Smartphone. Ja, es zerstört unser Gehirn. Es hat keine Seele. Wir sollten lieber miteinander reden. Und am Schluss haben sie doch eins in der Tasche. Ja, die allermeisten. Und warum? Weil es die Weltreichweite gigantisch explodieren lässt. Ich habe alle meine Freunde in der Hosentasche, ja, und alles Weltwissen und alle... gut, ich höre an der Stelle auf.
Ist unser Verhältnis zur Welt falsch? Hat der permanente Steigerungswahn in unserer Gesellschaft, der alle Bereiche betrifft, auch eine paradoxe Kehrseite? Bei den Tagen der Utopie im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast bestätigt Hartmut Rosa die Tatsache, dass wir eine neue Utopie brauchen für unser Verhältnis zur Welt.
Wir haben sie technisch verfügbar gemacht, historisch beispiellos. Da sind sich Soziologen wie Marx und Weber ja einig, ja, oder Dürkheim. Marx sagt, welches frühere Zeitalter hätte sich träumen lassen, dass solche unerhörten Produktivkräfte im Busen der Welt und auch im Vermögen der Menschen schlummern. Ne? Also wir haben diese Weltreichweite gigantisch vergrößert, aber etwas in unserem Weltverhältnis scheint dabei schief zu gehen. Ja, und das hat jetzt auch eine kollektive und eine individuelle Seite. Kollektiv sind wir ganz stark besorgt, dass wir die Welt gar nicht wirklich verfügbar machen, nicht lesbar machen, nicht wirklich zu uns ins Verhältnis setzen, sondern zerstören. Ne? Umweltzerstörung ist irgendwie eine ganz zentrale Metapher. Ich glaube, sie ist deshalb so zentral. Wir fühlen sie ja eigentlich gar nicht alltäglich, aber sie besorgt uns, weil sie Ausdruck von der Empfindung ist, dass diese verfügbare Welt irgendwie ihren Charakter ändert. Ich würde sagen, das muss man jetzt nicht teilen, weil es so kulturkonservativ klingt. Aber für mich ist das irgendwie da sinnfällig, dass ich sagen würde, diese 9 Millionen Titel, die ich jetzt bei Spotify zur Verfügung habe, also Musiktitel, stehen zu mir irgendwie in einem anderen Verhältnis als die eine Schallplatte, die ich mir vielleicht als 15-Jähriger gekauft habe und nach Hause getragen habe. Ja. Eigentlich werden diese 9 Millionen, es ist, als würden diese Titel irgendwie von mir wegrücken. Die stehen mir als eine gleichgültige Masse gegenüber. Und die Idee ist also, ich glaube, diese Sorge hat die Moderne eigentlich von Anfang an mitgeschleppt. Bei Marx heißt es, ja, in dem Prozess der Modernisierung kommt es zur Entfremdung. Wir entfremden uns irgendwie von der Arbeit, vom Produkt der Arbeit. Wir entfremden uns von den anderen Menschen, weil wir mit denen in Konkurrenzverhältnissen stehen. Bei Marx ist natürlich die Entfremdung von der Arbeit, weil wir nicht mehr selbstbestimmt arbeiten können, weil wir das Produkt der Arbeit gehört uns nicht. Und wir entfremden uns auch von der Natur, die wird uns zum Rohstoff. Und am Ende werden wir uns selber fremd, weil wir zum Mittel im Konkurrenzkampf werden. Interessanterweise sagt Marx eigentlich in den Pariser Manuskripten von 1844, jedenfalls im ersten Teil, die Entfremdung kam sogar zuerst und hat den Kapitalismus erst möglich gemacht. Und bei Weber finden Sie es genauso schön ausgedrückt. Er nennt dieses, was ich Weltreichweitenvergrößerung nenne, nennt Max Weber Rationalisierung. Ja, was ist Rationalisierung? Der Versuch, Welt berechenbar und beherrschbar zu machen. Ja, available, attainable, accessible. Mach sie verfügbar, bring sie in Reichweite. Und er sagt, da kommt es aber zu einer komischen Kehrseite, die er Entzauberung nennt. Die Welt verliert ihre Farbe, sie verliert ihre Magie. Die innere Bezugnahme zwischen uns und der Welt wird fremd, wird instrumentell. Es ist wirklich, als würde die Welt eine Art Kältetod sterben oder durch einen Grauschleier verdeckt werden. Das ist ganz interessant übrigens, Depression oder Burnout geht tatsächlich, gibt es neue medizinische Untersuchungen, finde ich interessant, wenn Sie in Burnout geraten oder eine Depression erleiden, dann verändert sich Ihr Farbsinn. Die Welt kriegt buchstäblich eine Art von Grauschleier. Und wenn man die kulturellen Diagnosen anguckt, der Moderne und eben auch die soziologischen, stellt man fest, dass immer diese Sorge war, die Welt wird irgendwie, sie weicht zurück. Bloomberg sagt, sie wird unlesbar. Sie fängt nicht an zu singen und zu sprechen, wie wir uns das erhofft hatten, von dem Welt in Reichweite bringen. Sondern, ich meine, diese 178 Mozart-CDs haben mir möglicherweise Mozart weiter weggerückt als die zwei, die ich vorher hatte. Aber das ist jetzt ein sehr idiosynkratisches oder Sie können sagen, mein individuelles Problem. Aber wie gesagt, man findet es als Kulturdiagnose durch die gesamte kritische Theorie, die irgendwie auch meinen Hintergrund bildet. Na, das fand ich hochinteressant zu sehen. Also bei Marx haben Sie schon die Entfremdungsdiagnose und bei Weber die Entzauberungsdiagnose und eigentlich laufen die beiden dann zusammen. Bei Lukács zum Beispiel, der das Verdinglichung nennt. Er sagt, die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen in Beziehung treten, wie wir mit den Dingen in Beziehung treten, hat noch einen Moment von Verdinglichung, ja, Reifizierung. Wir ordnen Sachen ein und beurteilen sie nach ihrem Nutzwert. Eigentlich nach der Logik des Steigerungsspiels. Ja, für Jugendliche ist ein Smartphone oder so wahnsinnig attraktiv, weil es halt wahnsinnig viel Weltreichweite verspricht. Ja, aber die Bezugnahme ist nur noch in diesem, oder ist dominant über dieses hypothetische Versprechen. Bei Adorno und Horkheimer ist es dann das Vordringen der instrumentellen Vernunft. Bei Marcuse sagt, die Grundform unseres in der Weltseins ist prometheisch, beherrschen, verfügbar machen. Ja, aber dabei weicht die Welt zurück. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, bevor ich zur Lösung komme. Also erstens glaube ich, dass man diese Art, dieses Problem in der Weltbeziehung, in der Art und Weise, wie wir aufeinander Bezug nehmen, dass man die in allen Sphären sehen kann, zum Beispiel im Umgang mit der Natur. Genau genommen finden Sie da die von mir beschriebene Zweiteilung. Vielleicht erklärt das auch, wieso wir trotzdem sowas wie Kapseln, Alukapseln für Kaffee und Wärmestrahler brauchen. Einerseits benutzen wir Natur als Instrument, um unsere Reichweite zu vergrößern. Ja, wir beherrschen sie, wir machen sie verfügbar, wir unterwerfen sie unserem Willen. Extraktive Industrien, da sehen Sie es im Großen, ja, wo Rohstoffe in gigantischem Maße einfach instrumentell bearbeitet werden, eigentlich auch in der Massentierhaltung oder in der modernen Forstwirtschaft. Es muss sich halt rechnen, das ist ein verdinglichtes Verhältnis zur Natur. Und dagegen haben wir aber irgendwie eine ganz andere Natursehnsucht, eine ganz andere Vorstellung davon, was Natur sein kann, die Berge hier im schönen Österreich, ja, der See, der Wald. Ich meine, davon lebt Österreich ganz wesentlich, ja, dass es da noch eine andere Idee gibt, des in der Natur und zur Natur Seins. Aber ich glaube, die Ökokrise kann man in diesem Sinne als Steigerungskrise und eben auch als Resonanzkrise verstehen. Und die politische Krise, ne, die Art und Weise, wie wir politisch miteinander umgehen, Österreich kann davon auch ein Lied singen, sie hat sich verändert, da fehlt was. Ne? Die beiden Seiten begegnen sich eigentlich nur noch als Widerstände. Ja? Die einen sehen, also die Linksliberalen sehen auf der rechten Seite nur Faschisten und Rassisten und die eher recht, also die FPÖ, sage ich mal, in Österreich ist es irgendwie einfacher, ja, die FPÖ sieht auf der Linken halt vielleicht Volksverräter oder Volksverhetzer oder Volksfeinde oder so etwas. Das ist eigentlich eine ganz starre Form des sich Begegnens geworden. Und individuell gibt's auch dieses Problem des Weltverstummens. Ich glaube, der Burnout ist für uns der Inbegriff. Deshalb sind so viele Menschen, auch wenn sie gar nicht Burnout gefährdet sind, sensibel für diesen Begriff. Weil was ist Burnout? Ist es eine Form, also was ist unser klassischer Inbegriff von Burnout? Ja, jede Zeitschrift, zum Beispiel, kann ihre Auflage verdoppeln, wenn sie irgendwas mit Burnout auf den Titel schreibt. Ja, das wissen die Zeitschriftenmacher schon lange. Deshalb sind alle diese Printmedien, alle halbe Jahre kommt was mit Burnout. Entweder wie sie es verhindern oder was sie tun, wenn sie drin sind oder woran sie es erkennen. Woher kommt diese Sensibilität? Was ist überhaupt Burnout? Burnout ist ein Zustand, in dem sie vermutlich ziemlich große Weltreichweite haben. Die meisten Menschen, die in Burnout fallen, haben einen Job, haben Geld, haben eine Familie, haben vielleicht Spotify, aber das Problem ist, dass sie das Gefühl haben, das steht ihnen alles tot und kalt und leer gegenüber. Ja, da gibt es keine innere Verbindung mehr. Menschen in Depression oder Burnout beschreiben ihr in der Welt sein so, dass sie sagen, irgendwie scheint da draußen alles tot und schwarz und kalt und leer und in mir ist auch alles leer. Ja, ich spüre mich gar nicht mehr, ich höre mich nicht mehr. Und unter anderem, ich nenne das Entfremdung und ich glaube, die Moderne hat das schon immer als Hintergrundangst. In der Entzauberung, in der Entfremdung, in der Verdinglichung, in der Geburt des Absurden bei Camus und so weiter. Sodass die große Frage ist, was ist denn jetzt, was wäre denn ein anderes Weltverhältnis? Ich glaube, dafür müssen wir den Sinn zurückgewinnen. Wenn wir uns fragen, wie kann denn die Utopie aussehen, dann, das scheint mir das Wichtigste zu sein, dürfen wir nicht fragen, was müssen wir denn besser unter Kontrolle bringen? Ich glaube nämlich, dass viele Entwürfe daran kranken, dass sie eigentlich auch was verfügbar machen wollen. Dass sie entweder, und selbst wenn es Umverteilungsvisionen sind, an der Stelle klinge ich immer wie, als hätte ich was gegen Umverteilung. Habe ich überhaupt nicht. Die Ungleichheit ist absurd. Aber ich finde, wir müssen verstehen, wieso sie sich so hartnäckig hält.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Nützen Sie die neue Suchfunktion im Fokusarchiv. Auf vorarlberg.orf.at einfach auf Fokus klicken und Sie werden fündig.
In der Fokussendung von Radio Vorarlberg steht heute die Resonanz aus der Sicht des deutschen Soziologen Hartmut Rosa im Blickpunkt. Resonanz meint, wenn mich etwas berührt und bewegt und ich darauf antworte, weil es mich berührt. Es trifft den Kern in der Emotion. Es bewegt mich in meinem Denken und Tun. Man nehme nur das Beispiel der Liebe. Es ist ein wechselseitiges Geschehen. Und Hartmut Rosa bringt den Begriff der Selbstwirksamkeit ins Spiel. Ich kann mich mit der anderen Seite in Beziehung setzen. Auch sie bewegt sich. In der Resonanz antworte ich darauf. Rosa spricht etwa von Wendepunkten, die ein Leben verändern können. Bezogen auf Religion meint Resonanz nach Hartmut Rosa einen Ruf. Etwas spricht zu mir. Der Ruf wiederum setzt voraus, dass ich dafür offen bin. Der Ruf kann auch ganz weltlich sein.
Und unsere große Sorge ist, und vielleicht auch unsere gesellschaftliche Entwicklung, dass wir eigentlich für gar keinen Ruf mehr offen sind. Wir sind so dermaßen in diesem Steigerungsspiel befangen, dass wir uns leider nicht mehr leisten können, auf irgendwelche Flüchtlinge zu hören. Die klopfen an unsere Tür. Die Welt fragt eigentlich buchstäblich an und wir haben festgestellt, die sind ja anders als wir. Und wie reagieren wir darauf? Mauer, Zaun, Selbstschussanlage. Ja, bleib bloß weg von uns. Wir haben keine Zeit. Und ich meine, Leute sagen auch, wenn die Flüchtlinge zu uns kommen, dann werden wir uns ja ändern. Dann müssen wir uns ändern. Dann müssen wir unsere Werte oder sonst etwas transformieren. Ja, genau. Das ist Leben. Mit einem anderen in Kontakt zu treten, sozusagen, sich von einem einen Ruf zu hören und darauf zu antworten. Das heißt nicht, das eigene komplett aufzugeben, ja, nur noch Moscheen zu bauen von mir aus. Da würde es einen zweiten Moment von Resonanz mangeln. Ja. Das heißt, darauf zu antworten mit eigener Stimme. Und in dem Moment, wo man zu irgendetwas gezwungen wird, ist es zu Ende mit der Resonanz. Aber es bedeutet, fähig zu sein, sich berühren zu lassen. Und gerade in der Psychotherapie oder von Psychotherapeutinnen und Therapeuten höre ich immer wieder, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, genau dieses Problem haben, also häufig dieses Problem haben, dass sie sich eigentlich eins von beiden Problemen. Das eine ist, dass das eigentlich nichts mehr gibt, was den Panzer durchdringen kann, was uns noch berühren, bewegen, ergreifen kann. Und dann versuchen wir es, indem wir die teuersten Tickets für die tollste Oper kaufen oder so, weil wir gehört haben, wir denken, aber das ist doch meine Lieblingsoper und das ist der größte Star und das sind die teuersten Plätze und da fahren sie vielleicht an die Mailänder Scala oder an die Elbphilharmonie, aber eigentlich passiert gar nichts. Also es ist wirklich interessant, ich glaube sogar, je teurer die Karte war, umso wahrscheinlicher passiert nichts, aber sie werden sich alle Mühe der Welt geben, hinterher zu sagen, das war wahnsinnig, das war so toll. Ich will immer schon mal eine Studie darüber machen, weil wir dann, ich meine, die sinnliche Überwältigung, ja, oder das Beeindrucken ist nicht die Resonanzbeziehung. Warum nicht? Da fehlt es an der Selbstwirksamkeit, da fehlt es aber vor allen Dingen an der transformativen Erfahrung. Ich meine, deshalb ist zum Beispiel, zum Beispiel Hollywood-Filme. Einer hat mich mal gefragt, als ich das Resonanzkonzept entwickelt habe, sie meinen einfach sentimentalische Rührung, ne, dass ich mal wieder gerührt bin. Und dann dachte ich natürlich, nee, das meine ich nicht. Aber ich wusste nicht, warum nicht, bis ich Plessner nochmal gelesen habe. Und das finde ich wirklich interessant. Plessner sagt, Rührung ist der Wunsch, der Versuch, sich mal wieder durchstimmen zu lassen. Ja, mal wieder zu heulen, das ist ganz nett und Hollywood hilft dabei ganz schön. Aber eigentlich begegnen sie da keinem anderen. Ja, sie benutzen das nur als Instrument, um mal wieder entweder reine Spannung oder reine Aggression oder eben reine Rührung zu erfahren. Aber sie hören keinen Ruf, der sie etwas angeht und der sie irgendwie transformiert und zu einer anderen macht. Und jetzt waren wir schon bei der Sache mit dem Konzert. Also wir versuchen, Resonanzerfahrungen zu machen, übrigens auch mit der Natur. Wir kaufen eine Safari, 2 Wochen Afrika, garantierter Kontakt mit Löwen, Elefanten und anderen Dingen. Dummerweise ist genauso öde wie in der Scala. Also was ich meine ist, Resonanzerfahrungen, das ist das vierte Element, darauf kommt es mir an, haben immer einen Moment der Unverfügbarkeit. Ich kann sie nicht erzwingen und da kann ich noch so reich sein. Ne? Sie können noch so viel Geld einsetzen, es gibt überhaupt keinen Weg, diese Form der Resonanzbeziehung, etwas berührt mich, ich erfahre mich als selbstwirksam in dem qualifizierten Sinne in meiner Antwort darauf und es transformiert mich. Diese Beziehung ist das, was uns lebendig fühlen lässt, aber Sie können sie nicht kaufen, Sie können sie überhaupt nicht instrumentell herstellen, sie ist unverfügbar. Es gibt aber auch psychische Bedingungen, wenn ich traumatisiert bin, dann will ich gar nicht, dann wehre ich mich mit allem, was ich habe, dagegen berührt zu werden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Berührung Verwundung bedeutet, Verletzung. Ich glaube, auch das kann man vielleicht politisch so deuten. Ich habe gesagt, gegen den Anruf der Welt versuchen wir Mauerzaun zu bauen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Menschen sich genau politisch nicht mehr selbstwirksam fühlen. Ja, wir haben die Entwicklung, die Veränderung unserer Welt eben nicht. Da machen wir nicht die Erfahrung, dass wir da gestaltende Subjekte sind. Aber lassen Sie uns vor der Politik nochmal weggehen. Also wenn ich als Subjekt traumatische Erfahrungen gemacht habe, dann will ich gerade nicht affiziert werden, weil ich Berührung als Verwundung erlebe. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel räumliche Bedingungen. Ja, hier scheint es sehr, deshalb ist jeder, der ein Festival macht, versucht, Bedingungen zu schaffen, kommunikative Bedingungen, in denen Resonanz möglich werden.
Augen, Stimme, Berührung. Resonanz müsse der Mensch nicht mühsam erlernen. Wir seien immer schon Resonanzwesen. Hartmut Rosa verweist auf Säuglinge und wie sie immer schon mit der Welt in Kontakt treten. Sie wollen eine Antwort, eine Reaktion.
Die Weltbeziehung eines Säuglings ist die, dass sie versuchen, nach Dingen zu greifen und zu touchen, weil sie eine Antwort, eine Reaktion wollen. Gibt, wenn Sie bei YouTube suchen oder Stillface-Experiment eingeben, können Sie es mit einem etwa einjährigen Kind, das ist schon ein bisschen älter, erstaunliche Szenen, nämlich dass Kinder Resonanzwesen sind, weil da sehen Sie die Interaktion zwischen dem Kind und in dem Fall ist es die Mutter. Und da sieht man, wie, wenn Sie sich als Erwachsener an eine Wiege stellen, dann sehen Sie, da werden Sie selber zu Resonanzwesen, können Sie sofort sehen. Ja, man versucht mit der Mimik, mit der Gestik, mit der Stimme, mit der ganzen Körperhaltung mit diesem Kind in eine Art von Resonanz zu treten. Und die Mutter macht dann das Experiment, natürlich von Psychologen angestiftet. Sie tut dem Kind nichts Böses. Ich glaube, es ist eine einzige Minute, in der sie einfach das Kind nur anguckt. Ja, sie reagiert eben nicht. Weder mit Mimik noch Gestik. Sie macht nicht ein böses Gesicht. Sie guckt es einfach an. Stillface. Joachim Bauer, der Psychologe aus Freiburg, nennt das Mobbing an der Wiege. Und Sie müssen sich das echt mal angucken, was das Kind macht. Also genau genommen würde ich sagen, es dreht völlig durch. Es macht wirklich alles, was es kann. Also erst klatscht es und macht es und zeigt es und dann schreit es und guckt fassungslos, dass es bei der Mutter überhaupt keine Reaktion auslöst. Und dann verliert es wirklich seine, selbst die Körperhaltung, sagt der Psychologe, der das untersucht hat, und fängt an zu weinen und wendet sich ab. Es ist völlig irritiert. Also was ich sagen will ist, wir wissen immer schon, was eine Resonanzbeziehung zur Welt ist. Ich glaube im Gegenteil, diese Welt auf Distanz zu bringen, sodass wir sie technisch bearbeiten, wissenschaftlich beobachten, ökonomisch zugänglich machen können, das ist eine Kulturleistung, das müssen wir lernen. Und es ist auch gut, dass wir es lernen. Ja, es wäre totales Missverständnis, wenn ich sagen würde, wir müssen immerzu mit allem in Resonanz sein. Aber wir haben immer schon Sinn für Resonanz, wir können den verschütten und verlieren. Und wir brauchen auch verdinglichende Weltzugriffe in vielerlei Hinsichten. Wenn ein Chirurg mir einen Schnitt in den Bauch setzt, dann soll er nicht mitfühlen in dem Moment. Ja, da muss er diese Resonanz unterdrücken können. So, und jetzt mal letzter Punkt. In unserem Alltag gibt es drei Dimensionen, in denen wir Resonanzen suchen und auch finden. Die erste ist für unser modernes Selbstverständnis nicht besonders spektakulär. Ich nenne sie horizontale oder soziale Resonanzen. Ja, wir stellen uns Liebesbeziehung als Resonanzbeziehung vor. Ja, ich mache mit den anderen nicht rein verfügbar, sondern ich trete mit ihm genau in dieses dialogische Geben- und Nehmen-Spiel. Ich nenne es Antwortspiel. Und wir wollen davon berührt und transformiert werden. Und wir stellen uns aber auch Freundschaften so vor. Ja, der Freund ist einer, der auch widerspricht. Ja, meine liebsten Freunde sind die, mit denen ich immer zustreite. Ja, deshalb ist nämlich die Widerrede, die Differenz ist nötig. Das, mit dem ich da in Kontakt trete, muss was anderes sagen als ich. Na, das ist meiner Ansicht nach die rechtspopulistische Täuschung oder die Nazi-Täuschung, die Idee hatten, wir müssen alle das Gleiche sagen. Ja? Jeder, der was anderes sagt, muss stumm gemacht werden und weggeschickt werden. Dann gibt es keine Resonanz mehr. Aber gut, also politische Beziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, horizontale Resonanzen, das ist die eine Dimension. Ich glaube aber, und das ist mir ganz wichtig, dass wir auch Resonanzbeziehungen zu Dingen entwickeln. Ich will jetzt nicht nochmal einen Vortrag halten. Ich kann auf Walter Benjamin oder Rilke zum Beispiel verweisen. Ich meine, eigentlich geht es schon mit Eichendorff los. Es schläft ein Lied in allen Dingen. Ja, das ist das Gegenidee der Entzauberung. Da schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Was bedeutet, wenn du das Ding zum Sprechen bringst? Ich bin sicher, dass eine Musikerin zu einem Cello eine Resonanzbeziehung hat, zu einem Ding. Ja. Aber ich glaube, dass sie alle eine Resonanzbeziehung zu ihrem Arbeitsgegenstand haben. Arbeiten, kann man übrigens von Marx lernen oder von Arendt, ist immer sich, oder von Simmel, sich an einem Widerstand abarbeiten, an einem Stoff. Ne, der Bäcker hat es mit dem Teig zu tun und er weiß, jedes Mal wird das Brot ein bisschen anders, wenn ich es backe. Ne, mein Vater war Bäcker, deshalb weiß ich das da ziemlich genau. Die reden von dem Teig wie ein Subjekt. Ne, du musst den Teig gehen lassen und du weißt nie genau, wann er genug hat und was er macht und du darfst ihn auf keinen Fall zu beschleunigt bearbeiten und sowas. Und da dachte ich, ja, das ist halt bei Bäckern so. Bis ich dann Schreiner kennenlernte, ne, wie die auf ihr Holz Bezug nehmen oder Gärtner auf die Pflanzen. Und übrigens Friseure auf die Frisur. Das ist das Gleiche, man macht schon Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ja, ich kann das Ding bearbeiten, aber es ist jedes Mal ein bisschen anders. Und dann ist mir aufgefallen, ich mache es mit Texten so. Ja, deshalb ist Schreiben so schwierig. Jeder, der schreibt, auch Journalisten und Journalistinnen wissen das, der Text sagt immer irgendwie was anderes. Und da ist immer ein Moment der Unverfügbarkeit drin. Ich kann nicht garantieren, dass der Text, den ich gerade schreibe, gut wird. Ich kann noch nicht mal genau sagen, was er sagt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er, wenn er gut wird, ich hinterher über die Sache anders denke als vorher. Ja. Was bedeutet... Und wenn Sie Bergsteiger sind, dann ruft der Berg. Und was sagt ein Bergsteiger? Du weißt nie, was er macht. Der Berg kann dich immer überraschen. Es ist immer auch diese dingliche Beziehung. Der Skifahrer sagt es über die Skier und der Lastwagenfahrer über den Lastwagen. Wir entwickeln auch, das nenne ich diagonale oder materielle Resonanzbeziehungen. Und schließlich, mein letzter Punkt, dann schweige ich schwör's. Ich glaube aber, wir brauchen einen Sinn, wir entwickeln auch einen Sinn. Wir haben immer schon einen Sinn für unsere Weltbeziehung als Ganzes, für das, was das Leben ist oder die Welt oder die letzte Realität eben. Das heißt bei Karl Jaspers das Umgreifende. Und also das, was an der Wurzel unserer Existenz liegt. Und dafür ist Religion natürlich eine zentrale, ich glaube, da so kann man die Kraft der Religion erklären, weil Religionen, jedenfalls die Weltreligion, also die großen oder nicht mal nur die monotheistischen, auch die anderen Religionen, wenn gleich mal mit Buddhisten an dem Punkt leidenschaftlich streiten kann, aber ich glaube, alle Religionen leben von der Idee, sie geben uns das Versprechen und lassen uns auch erfahren, also sofern eben Praktiken auch mit Erfahrungen korreliert sind oder die erzeugen, wenn sie so wollen, dass da hinter und jenseits oder unter oder über der Welt eine Antwortbeziehung herrscht oder einer ist, der uns erhört und antwortet. Das ist meine Deutung der Bibel, wenn Sie die mal daraufhin lesen, ist höchst faszinierend. Es ist ein Dokument des Rufens, Sehnens, Flehens, Schreiens nach einem, der uns hört und sie gibt dieses zentrale Gegenversprechen, da ist einer, der hat dir schon den Atem des Lebens eingehaucht. Dieses Atem des Lebens einhauchen ist ein Resonanzvorgang, kann man bei Sloterdijk schön nachlesen und es geht mir jetzt überhaupt nicht, ich bin kein Theologe, ich weiß nicht, ob da einer haucht oder nicht haucht, aber diese Geschichten und die dazugehörenden Praktiken geben uns diesen Sinn, dass wir in der uns umhüllenden Realität, das Umgreifende, in der Resonanzbeziehung stehen. Dass an der Wurzel meiner Existenz ein Antwortgeschehen liegt und nicht die schweigende oder sogar die feindliche Welt. Und ich nenne es Resonanzachsen, weil wenn Sie beten, wenn Sie auch nur ein bisschen gläubig sind oder Sie jemals mit Beten versucht haben, da passiert was Erstaunliches. Man kann gar nicht sagen, ob Sie sich nach außen oder nach innen wenden. Ja, der Betende wendet sich ganz nach innen, so nach innen wie vielleicht sonst nie, aber er wendet sich auch ganz nach außen. Da entsteht sowas wie eine Achse zur Welt. Deshalb sagen William James oder Schleiermacher oder Martin Buber übrigens, dass die Frage, ob wir religiös sind oder nicht, ist nicht eine Frage dessen, ob ich jetzt glaube oder nicht glaube oder dieses Dogma oder jenes Dogma oder 17 Götter oder 22 oder 23 Astralsphären oder 412 Leben. Darauf kommt es nicht an. Ja. Die religiöse Grunderfahrung ist die, dass da sowas wie eine Antwortbeziehung ist. Und ich glaube, moderne Menschen entwickeln einen Sinn eines Resonanten in der Weltseins, zum Beispiel auch über Naturerfahrungen. Ja. Der Berg oder die Berge, die uns eine Erfahrung machen lassen, dass da hängt natürlich ganz stark mit Natur zusammen. Das in der Natur sein, auf dem Berg oder am Ozean stehen, ist dafür eigentlich mein Lieblingsbeispiel. Wenn die Wellen heranrollen, da stehen sie schon physisch anders da. Sie stehen anders am Ozean als am Grabbeltisch im Supermarkt. Ja. Die Weltbeziehung ist anders. Man fühlt sich plötzlich verbunden mit einem atmenden, lebendigen Gegenüber, das irgendwie unter uns und jenseits von uns liegt. Menschen sagen immer wieder, ich muss in die Berge oder in den Wald oder in die Wüste, um mich selbst zu spüren. Das ist die gleiche Form der Achse. Ich finde mich selbst, ich höre mich überhaupt selbst. Ich finde meine eigene Stimme, indem ich da mit einem antwortenden, atmenden Gegenüber verbunden bin. Und das ist natürlich auch vielleicht die wichtigste moderne Sphäre. Neben der Religion ist die Kunst. Das ist genau die Kunsterfahrung. Sie sitzen im Konzertsaal, oder vielleicht stehen sie auch, wenn es AC/DC ist. Aber viele haben auch da die Augen geschlossen und beim Musikhören können sie auch nicht mehr sagen, geht es jetzt eigentlich nach innen oder nach außen. Ja, sie berührt, sie ist irgendwie in ihrem Innersten, aber sie kommt von außen. Sie haben die gleiche Form von Achse. Ich nenne das vertikale Resonanzbeziehungen. Der Versuch der Herstellung eines Resonanzverhältnisses zur Welt als Ganzes. Und ich glaube, diese Dimension muss man irgendwie mit im Blick behalten, wenn man darüber nachdenkt, wie die zukünftige Gesellschaft gelingen kann. Vielen Dank fürs lange Zuhören.
Resonanz, Heilung durch zwischenmenschliche Zuwendung, ein neuer Welt- und Lebensbezug oder Eine fast perfekte Utopie? Fragezeichen. Sie hörten die Zusammenfassung eines Vortrags, den Professor Hartmut Rosa von der Friedrich-Schiller-Universität Jena bei den Tagen der Utopie in St. Arbogast gehalten hat. Wir danken Paul Spiegel vom Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast für die Bewerkstelligung der Aufnahme. Hartmut Rosas Buch »Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung« ist im Suhrkamp Verlag erschienen.
Diese Fokussendung können Sie nachhören auf der Homepage von Radio Vorarlberg, vorarlberg.orf.at. Wir möchten Sie noch hinweisen auf unser kostenloses Podcast-Abonnement. Damit können Sie die aktuelle Fokussendung downloaden. So steht sie Ihnen zum Mitnehmen und Nachhören zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie auf unserer ORF Vorarlberg Homepage unter den Stichworten Fokus und Podcast. Sie wissen, vorarlberg.orf.at. Wenn Sie Fragen dazu haben, steht Ihnen wie immer unser Publikumsservice zur Verfügung unter Dornbirn 51.000 sowie der Gestalter der Fokussendung per E-Mail unter johannes.schmiedle@orf.at.
Erlauben Sie an dieser Stelle auch noch den Hinweis auf unser neues Studioheft, die ideale Sommerlektüre mit je 4 abgedruckten Fokus- und Ansichtensendungen.
Unter anderem mit dem österreichischen Schriftsteller Alfred Komarek und dem Theologen und Therapeuten Eugen Drewermann. Bei den Personenporträts mit der Architektin Antonella und ihrem Gatten, dem Käseproduzenten Josef Rupp, dem Spediteuren-Ehepaar Heidi und Paul Sänger-Weiß sowie dem jungen Ausnahmekünstler Zaka Scholtani.
Das Studioheft erhalten Sie gratis bei den Filialen der Sparkassen und hier im ORF-Funkhaus in Dornbirn. Wir haben vom Soziologen Hartmut Rosa gelernt, dass Resonanz eine Grundsehnsucht nach einer Welt, die einem antwortet, ist. Und sie sei in jedem Menschen angelegt, weil wir Beziehungsmenschen sind. Wenn diese Sehnsucht eingelöst werde, weil jemand in einem bestimmten Bereich aufgeht, dann führe er ein gelungenes Leben. Und die Resonanzmomente könne man in allen gesellschaftlichen Sphären erleben, sei es in der Kunst oder beim Singen im Chor, wenn man in seiner Arbeit aufgeht oder, wie in Ihrem Fall, dass man Radio hört. Und diese Resonanz ist getragen, wie gesagt, vom Grundvertrauen in die Welt. Und die Welt steht uns in diesem Grundvertrauen als etwas Antwortendes und Gütiges gegenüber oder als etwas Feindliches. Das erkläre sich oft aus den Erfahrungen, die man im Laufe eines Lebens macht. Wir hoffen für Sie auf hilfreiche und dauerhafte, gute Vibrationen. Wir, das sind Tonmeister Erwin Greusing und Johannes Schmiedle als Gestalter. Wir danken für Ihr Interesse und Dabeisein. Machen Sie es gut.